Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 29. November im Jahre des Herrn 2021. Und es läuft, Standardantwort, keine Ahnung, mit Klaus.
Und Kosanowski.
Genau. Wir hatten was denn bisher immer geregelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie bisher die Ansprache war. Gut, aber wir möchten uns heute unterhalten über den Zusammenhang von Daten, Informationen und Wissen. Ein Vorschlag vom Klaus. Das ist ein wichtiges Thema. Wie ist der Zusammenhang gelagert? Wie hängen diese drei Dinge miteinander zusammen? Und die wichtige Frage ist, wenn es zu Wissen kommt, wo ist das Wissen? Also das ist eine ganz komplizierte Frage der Soziologie bestimmt. Eine Frage, die in der Wissenssoziologie immer schwierig beantwortet werden musste, wenn man eben einen Subjekt-Objekt-Dualismus zugrunde legt. In der Systemtheorie sieht die Sache dann ein bisschen anders aus, da ist sie dann nochmal komplexer, aber dann auch wird vieles klarer, könnten wir sagen. Also der Zusammenhang von Daten, Information und Wissen. Klaus, wie bist du drauf gekommen?
Tatsächlich habe ich einen Freund, entfernten Freund mittlerweile wenig mit zu tun, der zum Thema Hirnforschung promoviert hat. Und hat mir diese, die versuchen, dass diese Wellen, die das Gehirn macht beim Denken, um das so banal, wie ich es verstanden habe, auszudrücken, zu modellieren und diese Wissensaufnahme darzustellen. Und er hat mir etwas vorgeschlagen, so diesen Dreisprung Daten, Information, Wissen. Ich fand das sehr, sehr einleuchtend, mein Verständnis ist, es geht dahin, dass ich die Daten als die Gesamtheit aller Einflüsse oder allen Rauschens sehe. Und also Daten ist ein Grundrauschen und die Identifikation von relevanten Daten produziert Informationen und Muster in oder Zusammenhänge, Beziehungen zwischen verschiedenen Informationen produziert quasi Wissen. Also von allen Informationen, die dieser Raum liefert um mich herum, könnte eine Information, also ein Datum könnte sein die Temperatur und dann weiß ich quasi, wie warm es in diesem Raum ist. Und wenn ich sage, nachts ist es immer kälter als morgens oder im Winter ist es kälter als im Sommer, dann kann ich quasi von verschiedenen Datenpunkten und von verschiedenen Informationen ein Wissen ableiten, ne, und dann sagen, okay, es gibt sowas wie Saisonalität, es gibt sowas wie Tag- und Nachtunterschiede und da kann ich von Datenpunkten über zu einzelnen Informationen und diese Zusammenhänge zu Wissen zusammenbasteln. So verstehe ich es. Aber das ist ja wirklich nur diese individuelle Ebene, ne? Das ist ja noch nur das, was ich jetzt meine im Kopf als Wissen oder verstanden zu haben.
Ja, gut. Ob das nur so individuell ist, ist nicht die interessante Frage. Interessante Frage ist ja, wie kann man sozusagen durch Kommunikation diese Dinge ordnen? Zunächst, also warum ist dieses, ich will jetzt keine langen Ausführungen halten, nur zwei, drei Sätze dazu will ich schon sagen, damit auch versteht, warum ist das überhaupt relevant? Ne? Du hast natürlich gesagt, klar, wie versuchen Gehirnforscher, wie versuchen sie sozusagen aus dem Daten, ob wir sagen wollen Datenmenge, wir könnten auch sagen Datenmüll oder wie auch immer man das beschreiben möchte, Rauschen, oder wie versucht man daraus klug zu werden? Warum sind diese Dinge eigentlich so wichtig? Nur eine ganz kleine Ausführung. Es hängt damit zusammen, wie sozusagen in unserer Wissenstheorie sozusagen der Zusammenhang von sagen wir Hypothese, Beweisführung und Wissen aufgefasst wird. Aufgefasst wird der in der Weise nach dem kritischen Positivismus, wird in der Weise, dass man gesagt wird, man kommt mit einer Hypothese, also einer Vermutung, also eine Hypothese ist ein Wissenskonzept, das unterhalb einer Ebene des Genauwissens läuft, also wenig Wissen, das ist eine Hypothese. Diese Hypothese wird dann mit einem Verfahren verifiziert oder falsifiziert, bestätigt oder widerlegt. Mit der Bestätigung oder mit der Widerlegung würde man nun zu etwas kommen, das mehr ist als nur hypothetisch, nämlich Wissen. Wissenstheoretisch ist das sozusagen, aber nur sozusagen der Anfangs, während das nur die Anfangsgründe tatsächlich, wird das natürlich ein bisschen sehr komplizierter verstanden, das ist schon klar. Aber im Prinzip hat man ja wie ist das Verhältnis zwischen den objektiven Tatsachen, das Wissen um diese objektiven Tatsachen und eben den subjektiven Faktor, also die Hypothese, also die Vermutung. Und dann geht das hin und her, die ganzen Diskussionen, insbesondere seit den 20er Jahren in der Soziologie, Karl Mannheim, und für all diejenigen, die sich mit der ganzen Theorie und der ganzen Literatur beschäftigen, die sollen wissen, dass da sozusagen der Anknüpfungspunkt ist mit der Phänomenologie und so weiter. Jedenfalls sind diese Dinge, das möchte ich mindestens noch sagen, so weit institutionalisiert in unseren akademischen Betrachtungsweisen, und institutionalisiert heißt hier auch in Formularvorgaben gefasst, dass wir im Prinzip immer glauben, genau das sei eigentlich der normale oder, wenn auch natürlich sehr differenziert und auch sehr voraussetzungsvoll, aber doch eigentlich dies sei der Weg. Hypothese, Verfahren, Beweis, in Klammern Verifikation oder Falsifikation, Wissen. Und dann denkt man sich irgendwie einen linearen Zusammenhang. Und wenn man das dann epistemologisch überprüft, dann hat man immer das Problem, das ist dann sehr schnell begriffen worden, wo kommt eigentlich die Hypothese her? Ne? Denn das kann nicht sein, dass die Hypothese selbst sozusagen aus Daten kommt, das sagt jeder Statistiker. Jeder Statistiker das ist der Grundsatz einer jeden Statistik, dass die Statistik eben keine Wissenschaft ist. Sie sagen dann Hilfswissenschaft, aber im Prinzip ist Statistik keine Wissenschaft, nämlich deshalb, weil sie sagen, weder die Hypothese lässt sich mit statistischen Daten ermitteln, aus Daten ergeben sich keine Hypothesen, und alle Statistiken, die man ordnen kann, ergeben eigentlich kaum positives Wissen. Positives Wissen ergibt sich eben nur durch eine Fachwissenschaft, also dann, wenn sozusagen Statistiken mit weiteren Statistiken, Daten mit weiteren Daten verglichen, verknüpft oder kontrastiert werden oder so etwas. Aber deshalb würden Statistiker sagen, weder das Wissen kann man durch Statistik gewinnen, noch die Hypothese. Und da ist ja die interessante Frage, wo kommt das Wissen her und wo kommt die Hypothese her? Und wenn man dann an diese Frage einen Subjekt-Objekt-Dualismus anlegt, naja, dann dreht man sich eigentlich immer schnell im Kreis. Insbesondere mit der Gültigkeit von Wissen, das ist die eine Frage, wie gültig ist es eigentlich? Warum wird genau diese Hypothese ausgewählt und warum keine andere? Das ist dann ein sehr großes Problem. Als es noch marxische Theorie gab, die marxistische Theorie gab, das war die Auseinandersetzung. Und damit will ich auch aufhören mit dem letzten Satz. Das war dann die Auseinandersetzung um den kritischen Positivismus und den marxischen und die kritische Theorie. Also welche Hypothese wird eigentlich zur Prüfung zugelassen? Und genau das wiederum lässt sich dann mit den Mitteln der Wissenschaft nicht klären. Weshalb man dann also sagen konnte, oder meinen glauben könnte, es sei letztlich ein Machtkampf. Gut, aber das so viel nur dazu. Tatsächlich ist es so nicht. Es ist nicht nur ein Machtkampf. Tatsächlich ist es die Selbstorganisation von Wissen. Und dann stellt sich die Frage, wie organisiert es sich eigentlich? Und dann ist genau dieser Zusammenhang von Daten, Information und Wissen, so wie du es vorgeschlagen hast, Klaus, das ist dann eben tatsächlich ein Zirkel. Man müsste sich das sozusagen vorlegen wie ein Bedingungszirkel, der sich selbst zur Voraussetzung hat. Und der eben nicht bloß in eine tautologische Wiederholung mündet, sondern tatsächlich der also einen Zirkel, der paradox formuliert sozusagen seinen eigenen Exit sozusagen ermöglicht. Exit, ne? Also das heißt, man kommt also auch tatsächlich raus aus diesem Zirkel. Daten könnte man dann auffassen als eine Menge von eine Menge von Informationen, also wenn man das sich als einen Bedingungszirkel auffasst, das heißt zur Erklärung von was sind Daten, was ist Information, was ist Wissen, werden sozusagen alle drei Komponenten immer gebraucht. Ne? Daten, okay. Die Frage, was sind Daten, kann man nicht beantworten, wenn man wenn man auf Information verzichten könnte, was ist Information, könnte man nicht erklären, wenn man nicht auf Wissen zu sprechen käme, und Wissen könnte man wiederum nicht klären, was das ist, wenn man nicht auf Daten zu sprechen könnte. Die haben sich also gegenseitig zur Voraussetzung, damit hat man einen Bedingungszirkel, aber der ermöglicht nicht bloß tautologisches Operieren, sondern der kennt auch einen Exit. Okay. Ja, Daten ist also eine Menge von Informationen, so könnte man sagen, die selbst informationsbedürftig ist, und die Information ist dann dasjenige, was sozusagen da einen Unterschied reinbringt. Und sobald diese Information reflexiv wird, also dass die Information über Information, dann könnte man sagen, wir haben es mit Wissen zu tun, dass dann Daten referenzieren kann, also dass ich auf Daten zurückverweisen kann. Und genau dieses Wissen ist dann wiederum nicht erstmal nur nicht wahr oder falsch oder so, sondern im Gegenteil durch Daten wiederum einschränkbar. Also sprich, das heißt, und dann hast du tatsächlich einen Zirkel, der sehr wohl einen Exit ermöglicht macht. Früher hätte man dann gesagt Fortschritt, aber dazu muss man keinen Fortschrittsbegriff haben. Es reicht, wenn sozusagen eine weitere Differenz immer ermöglicht, also ein tautologisches Operieren kann sozusagen eine infinite Wiederholung ermöglicht, aber wahrscheinlich ist das nur der logische Ausnahmefall. Der empirische wahrscheinliche Fall dürfte sein, dass das tautologische Operieren, also das selbstbezügliche Operieren, dass das eben ein Exit kennt.
Oder eine Erschöpfung, ne?
Dass man einfach Erschöpfung, genau. Nur in logischer Hinsicht hättest du eine unendliche Wiederholung, aber das hat tatsächlich entweder eine Erschöpfung, genau. Entweder eine Erschöpfung oder eben die Kontingenz, nicht wahr? Dass es eben dann auch anders weitergeht und dass es eben letztlich, dass dieser Zirkel von Daten, Information und Wissen eben immer eine Differenz ermöglicht. Und damit eben mit der Differenz eben der Prozess der Differenzierung und damit eben über mehrmaligen Durchlauf eben sehr wohl auch eine Präzisierung erfolgt, und mit der Präzisierung stellen sich dann immer auch weitere Fragen. Ja, also Daten wäre eine Gesamtmenge, wollen wir es spontan mal auffassen, eine Gesamtmenge von Informationen, ne, die so oder auch anders verknüpft werden können, die so oder anders gesammelt werden können, zusammengestellt werden können, die erstmal so nicht viel besagt. Eine Datensammlung, die allerdings eben nicht,
sind dann.
Ja, die aber auch nicht Voraussetzung, die eben nicht voraussetzungslos ist, sondern eine Datensammlung, die selbst Wissen und Information selbst zur Voraussetzung hat. Denn ohne weiter, sonst kämen wir nicht dazu, Daten zu sammeln. Ob das nun im ganz klassischen Fall ist, du machst also eine Kiste voll mit, denn du kannst es in der, zu Hause hast, jeder hat zu Hause so eine Kiste im Küchenschrank wahrscheinlich, wo nur so Krempel drin ist. Kennst du das?
Ja.
Hat
ja
irgendwie jeder.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau, mach die Kiste mal auf und dann frage ich dich, was ist da drin? Und egal was du sagst, was ist da drin? Oder zeig mal oder gib mal die Dinge raus, die dir am interessantesten oder was auch immer oder am schönsten oder am wichtigsten erscheinen. Egal was du dann tust, ist nicht einfach nur was Beliebiges. Also du kannst nicht einfach beliebig da reingreifen, denn egal was du herausnimmst, ob du die Büroklammer herausholst, ob du ein altes Küchenmesser herausholst, ob du, weiß ich nicht, ein Tampon herausholst.
Batterien, Etiketten, das ist so.
Genau, irgendwas, ne? Das ist nicht einfach nur beliebig. Du kannst nicht beliebig reingreifen. Das gilt auch dann, wenn man sagen würde, mach mal die Augen zu oder verbinde die Augen. Das ist die Beliebigkeit. Denn was auch immer du rausholst, kann betrachtet werden. Ne? Was immer es ist. Zu behaupten, das sei beliebig, ist empirisch, weil alles, was du rausholst, eben eine Bedeutung hat oder kann man eine Bedeutung zugeben oder zuschreiben, unterstellen, und dabei kommt es nicht darauf an, ob das richtig oder falsch ist, diese Bedeutung. Was weiß ich, wenn ich sage, du holst, weiß ich nicht, alte Batterien raus, ne, und behauptest, das sei eine neue Batterie oder so, darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, du hast gewählt. Die Selektion ist vorgenommen entlang einer Information.
Ich habe zum Beispiel an diesem Wochenende den Fehler gemacht, den Kindern zu sagen, sie sollen doch den Papiermüll selbst rausbringen.
Was rausbringen?
Füllt, den Müll selbst rausbringen. Ach so. Den Papiermüll, den sie so unter ihrem Tisch haben. Das Problem ist nur, befüllt haben sie nicht alleine, befüllt haben auch ich, wenn ich die Zimmer aufräume. Das bedeutet, die haben diesen Müll seziert und Sachen gefunden, die sie ja gar nicht weggeschmissen haben und die ja unbedingt aufgehoben gehören. Hat sehr lange gedauert, diesen Müll rauszubringen. Und er wurde auch nicht nur rausgebracht, sondern wieder zurückgebracht. Jedenfalls in Teilen, weil das waren natürlich unverzichtbare Dinge, die nur ich als Müll identifiziere. Bei ihnen natürlich immer noch Grundbaustein, neuer Bastelwerke oder was auch immer sind. Oder schon der festige, fertige Bastelei, die ich einfach noch nicht verstanden habe. Aber ja, genau, das ist das. Ne? Also ich kann halt sagen, ah ja, klar, kann alles weg. Die können sagen, nee.
Nicht alles. Genau.
Das ist kein Müll.
Ne? Genau. Das heißt, das ist Information. Genau. Richtig, und das ist nicht einfach beliebig. Ne? Das ist ja so, der Statistiker würde oder so ein naiver Informatiker würde einfach sagen, das sei beliebig die Wahl, aber das ist es nicht. Egal was auch immer du zugreifst, alles kann eben immer auch mit Bedeutung besetzt werden. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob das zutreffend ist oder nicht. Es reicht völlig, dass es geht. Und damit hast du keine, deshalb kannst du nicht einfach beliebig zugreifen.
Ja, also schon beliebig. Das, wie es mir beliebt, so nehme ich es.
Ja, aber genau, random. Das wäre dann eben die Information. Denn, genau. Ne, also Beliebigkeit ist eben keine empirische Größe. Das will ich eigentlich nur, darauf will ich hinaus.
Ja, genau. Okay.
Ne, weil du ja immer noch sagen kannst, auch die Beliebigkeit hat eine Bedeutung. Insofern hast du sozusagen tatsächlich immer nur die Selektion ist dann, die da vorgenommen wird, hat immer nur in Bezug auf eben ihre Kontingenz. Und dann hast du dann ereignet sich praktisch in der Beobachtung Information über Daten. Und dann hast du als nächstes sozusagen ist sozusagen diejenige, die Selektion sozusagen ordnet, wenn man so will. Ne? Was hast du gewählt? Nämlich das. Und jetzt könnte man anschließend die Frage stellen, warum? Und dabei kommt es auch nicht darauf an, ob das nun spekulativ ist, ob das Spinnerei ist. Ne? Traumdeutung nehmen wir mal. Ne? Was weiß ich? Ich habe geträumt, von meinem Vater geträumt, der hatte zitronengelbe Haare oder so etwas und hat mit einem Schwert in der Küchentür gestanden und den Kohl geschält. Also den Kohlkopf geschält mit einem Schwert. Also so, warum? Das kann man mit der Traumdeutung sagen. Du hast also da steckt was dahinter, eine geheime Botschaft oder was auch immer. Das ist völlig uninteressant, ob das nun Quatsch oder mit Sterndeutung kann man es ja auch so machen. Ob man sagen möchte, das sei Spekulation, ob man sagen kann, das sei Fantasterei, ob da was dahinter, völlig uninteressant. Entscheidend ist, dass in dem Augenblick, wo die Information anfällig wird, kann man die Information auf irgendwas hin befragen. Man könnte sagen, warum oder wozu oder warum hast du das getan oder warum ist das geschehen, was steckt dahinter, ob das irgendwie Spinnerei ist oder nicht, spielt keine Rolle, entscheidend ist nur, dass jetzt die Information selbst reflexiv wird. Und in dem Augenblick, wo die Information reflexiv wird, also weil sie hätte nicht gewonnen werden müssen, sie hätte nicht verstanden werden müssen, ne? Jetzt auf einmal hat damit Wissen zu tun und Wissen heißt eben nicht notwendigerweise positiv korrektes Wissen. Man wird ja immer gleich man kommt ja immer gleich dazu zu sagen, etwas, das gewusst wird, sei immer auch etwas, das richtig positiv nachweisbar gewusst werden muss. Das ist aber nicht wahr. Ja, das muss nicht notwendig. Wir wissen, so könnten wir sehr wohl sprechen. Wir wissen, dass es einen Gott gibt. Und wenn wir das so sprechen, muss das eben nicht heißen, dass wir, wenn wir so sprechen, schon sagen möchten, das sei nachweisbar, dass es so ist. Das muss es nicht heißen. Ne? Das muss man sagen, wir können nur wissen. Aber die interessante Frage wäre dann entlang, wie können wir das sozusagen entlang der Kontingenz wiederum ordnen und dann ist
aber wieder differenziert zu glauben, ne? Dass ich dann sage, okay, das ist dann kein Wissen, sondern handelt sich hier um Glauben. Ne?
Wie auch immer. Ja. Und dann, wenn man das in so als solchen Zirkel auffasst, dann hat man etwas anderes als nur so ein lineares Verständnis zwischen oder eine lineare Verknüpfung zwischen Hypothese, Verfahren, also Beweisverfahren und Ergebnis. Ja. Weil man, wenn man das in so einem linearen Verfahren auffasst, ja immer nach den Voraussetzungen fragen muss. Voraussetzung für Hypothese, Voraussetzung für das Beweisverfahren, Voraussetzung für das Wissen. Und dann landet man eben doch immer in einem Zirkel. Das hat sich auch bei diesen ganzen Diskussionen um Wissenssoziologie und Phänomenologie, hat sich das herausgestellt. Am Ende hat man es immer mit einem Zirkel zu tun. Und dann stehen sie immer da und müssen jetzt gucken, wie sie aus diesem Zirkel herauskommen. Und die beste Methode ist natürlich die alle empirische Forschung betreibt. Ist dann die nächste Forschung. Die Techniker, die Archäologen verlangen dann nach der nächsten Grabung. die empirischen Sozialforscher verlangen nach der nächsten Statistik oder nach dem nächsten Fragebogen.
Ja,
und die Techniker verlangen nach dem nächsten technischen, nach der nächsten technischen Erfindung. Also nach der nächsten, also nach dem nächsten Verfahren, und der Bürokrat verlangt nach dem nächsten Formular.
Ja. Ja, sobald man was weiß, weiß man nie genug,
gell? Genau.
Jetzt sehe ich aber nicht, dass es ein Exit aus dem Zirkel an sich ist, weil wenn ich sage, Daten ist die gesamte Information, die so oder auch anders geordnet werden können und setzen Informationen voraus, dann ist es ja oder Wissen voraus. Dann ist es ja schon so, dass ich immer davor irgendwas brauche und dann wieder zurückfragen kann, okay, und wo kommt das denn jetzt her? Und da bin dann tatsächlich trotzdem wieder in dem Zirkel drin.
Ja, im Prinzip ja. Im Prinzip ist der durch logisch. Logisch ist der immer wieder zurückzuholen, schon klar. Aber empirisch ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht sehr groß, dass man sozusagen ihn einfach nur wiederholt, sondern da findet keine Wiederholung statt, sondern empirisch gesehen findet tatsächlich ein Prozess statt, nämlich ein Differenzierungsprozess. Durch Wiederholung wird nicht einfach nur, also es findet nicht einfach statt, dass ein Film zurückgespult wird. Ja, und dann guckt man ihn sich wieder von vorne an, ne, so wie man sich das vorstellen könnte, oder ein Tonband wird einfach nur zurückgespult.
Ja.
Nein, sondern mit dem Zurückgehen, mit der Rekursion, wird sozusagen ein Fort, also mit dem Rückgriff wird ein Fortgehen, ja, oder wie man früher gesagt hätte, dann ein Fortschritt gegangen. Und das ist eigentlich immer nur eine weitere Differenz. Also eine weitere Differenz, so erklärt sich das ja beispielsweise, dass Wissenschaftler, also dass dieses einfache Schema, Hypothese, Verfahren, Wissen, dass dieses in der praktischen Forschung so gar nicht funktioniert, sondern in der Regel passiert das gar nicht, sondern das, was da so aufgegliedert wird, denn in den seltensten Fällen beispielsweise kommen empirische Forscher zu irgendwelchen Wissensergebnissen. In der Regel präzisieren die zunächst eigentlich immer nur ihre Hypothesen. Also denken wir etwa an die Evolutionsbiologie. Es ist nicht etwa so, dass wenn einer was findet oder so, dass der dann schon was weiß oder nachdem er das geprüft hat, sondern sie finden etwa, also da muss erstmal herausgefunden werden, also erstmal darüber nachgedacht wird, was fangen wir mit der Hypothese an? Also erstmal werden schon über Hypothesen diskutiert, noch bevor sie überhaupt geprüft werden. Und wenn sie dann geprüft werden, dann sind Ergebnisse selten so, dass man sagen kann, jetzt ist ganz viel klar, in der Regel ist ganz wenig klar. In der Regel ist ganz wenig klar geworden. Deshalb ist das ja so dumm, beispielsweise, wenn wir das hier gegenwärtig beobachten mit dieser ganzen Corona-Sache, und da werden reihenweise irgendwelche wissenschaftlichen Papers verlinkt. Im Grunde genommen, ein Paper von 8, 10, 12 Seiten, das behauptet kein Wissenschaftler, kein Virologe würde das je behaupten, dass mit einem Paper, das beispielsweise, indem man feststellt, dass, sagen wir, die Virenlast von Ungeimpften, dass die Virenlast von Ungeimpften im Verhältnis zu der Virenlast von Geimpften, dass die größer ist. Wenn die so etwas feststellen, dann werden die niemals behaupten, jetzt ist alles klar. Das werden die nie sagen, sondern die werden immer nur sagen, unter bestimmten Bedingungen kann man das feststellen. Und die werden immer die Einschränkungen, und genau daraufhin werden ja dann auch diese Papers formuliert. Ne? Also, es gibt ein Paper, die finden heraus, in einer Gruppe von, 30, 40, 50 Probanden oder so, die sind ungeimpft und die anderen sind geimpft, und sie stellen fest, die Geimpften haben, eine geringere Virenlast. Das haben die dann so herausgefunden. Dann wird niemand sagen, jetzt ist alles klar. Und diejenigen, die das so formulieren, auch nicht. Die werden das auch nicht sagen. Sondern im Gegenteil, diese sind dann so formuliert, die Argumente, dass letztlich die Einwände, also auf den Einwänden hin ist das formuliert, so. Und sie erwarten dann auch Einwände, und die kommen dann auch, und das ist auch ganz normal. So, kaum ist ein Paper publiziert, kommen die Einwände, genau.
Genau, das konnte man auch recht gut live mitverfolgen. In den letzten Monaten ist das ja alles sehr, sehr, ausdiskutiert worden. Wie findet sowas statt? Und wie findet so ein Review-Prozess statt? Und,
genau.
Man war eigentlich live dabei, wenn man das denn wollte, was sonst eigentlich nicht so stattgefunden hat.
Also, kein Wissenschaftler würde sagen, mit einem Paper, mit einer Studie, ist ganz viel herausgefunden. schon immer etwas, ja, aber eben immer nur wenig. Also und das ist ja genau dann dieses traurige, deshalb ist Wissenschaft eigentlich extrem langweilig. Langweilig, ja, weil man eben tatsächlich immer sozusagen ein ganz dickes Brett bohren muss und man kommt eigentlich nicht sehr weit. Das ist ja genau das, nicht wahr? Und es ist eben auf Skepsis hin ausgerichtet. Und jetzt aber kommen wir zu der Frage, wir wollen nicht über Wissensorganisationen sprechen, sondern wir wollen tatsächlich mal über eine andere Art von Organisation, Industrie oder so. Und dann die Frage, was weiß eigentlich eine Organisation?
Genau, und wo ist es gespeichert?
Und was ja, wo ist das eigentlich? Ja. Also was weiß sie? Und wenn sie, und wenn wir sagen können, sie wisse dieses oder jenes, ja, stimmt das eigentlich?
Ja. Also wenn, ganz konkret, wenn ich bei einer Organisation dabei sein möchte, zum Beispiel auf einen Job bewerbe, dann muss ich ja nachweisen oder muss ich quasi denen demonstrieren, irgendwas zu wissen in Form von irgendwelchen Papieren, oder ich werde abgefragt und kann ihnen halt sagen, so, okay, ich kann das sortieren für dich, ne? Also die können nachvollziehen, dass ich da irgendwas weiß. Und genauso müssen die Organisationen, wenn man dann dabei ist, das ja auch tun, ne? Wenn ich jetzt quasi sagen möchte, ich bewerbe mich auf ein Projekt, dann muss ich quasi nachweisen, dass ich was Ähnliches, Vergleichbares schon mal gemacht hätte als Organisation. Und dann wird unterstellt, ah, okay, ich kann das. Also die Organisation kann das. Die Organisation hat das Wissen, hat die Strategien, hat die Methoden, was auch immer das jetzt bedeutet, mit der, so einer Problemstellung umzugehen. Und dann frage ich mich, wo genau ist denn das? Also wo,
ja, genau.
Ne, wo muss ich hingehen und wo, wie kann ich drauf zeigen? Ich sage, da ist das.
Da ist es, genau. Geht das. Genau. Und dann da kannst du als empirischer Forscher hingehen und sagen, du wirst es nirgendwo finden, den Ort.
Richtig, ja.
Es gibt keine Lokalität. Wissen ist nicht irgendwo, es gibt keine Lokalität und es hat keinen Ort. Das müsste man abstrakt erfassen. Ne? Hat, also du kannst nicht einfach einen Aktenordner aus dem Schrank holen und sagen, da steht drin, was die Organisation weiß.
Nee, nee. Richtig, ja. Und trotzdem, muss man, also versuchen wir ja alle mal damit umzugehen. Es gibt Weiterbildungsstrategien, es gibt Workshops, ne? Es ja. gibt Diskussionsrunden, es gibt Symposien, wo man halt versucht zu zeigen, guck mal, das haben wir geleistet, das können wir, und dann darüber auch ins Gespräch kommen. Und das passiert ja auch. Es ist ja auch nicht so, dass in den Organisationen kein Wissen vorhanden wäre oder dass es komplett austauschbar wäre, ne? Dass ich sagen könnte, der Schuster macht das, was der Metzger macht, weil es halt so beliebig wäre. So ist es ja eben nicht. Also es geht ja schon so, dass in den Organisationen Wissen gespeichert ist, aber so richtig dass konkret zu adressieren, du machst das dann und dann und das passt noch nicht, das reicht nicht aus, ne? Das Wissen ist nicht genug. Wie kultiviere ich das? Wie kriege ich das verbessert, optimiert für den Zweck, für den die Organisation da ist? Und das, ja. Das ist immer Thema, aber es passt nie wirklich.
Ja. Wo ist das Wissen? Oder unabhängig von der Frage, zunächst jenseits der Frage, ob es stimmt oder nicht, sondern nur, ja, wo ist das? Und das ist eben tatsächlich so, dass wir irgendwie meinen, also es müsse irgendwo auffindbar sein. Wissen habe einen Ort oder Wissen habe einen Speicher. Es gibt sozusagen so eine Art Vorratsbehälter, ne? Da ist da so das Wissen drin oder so.
Ja, oder so eine Computeranalogie, die oft gemacht wird, ne? Die Festplatte, ne? Oder der Arbeitsspeicher.
So, irgend sowas.
Oder irgend sowas. Das wird ganz häufig getan. Ich finde das albern, aber das,
ja, das stimmt passiert, nicht, ne? Ja. Die einfache Vorstellung sieht, dass der Wissensspeicher, das ist so ein Fass wie so ein Bierfass und da ist so ein Zapfhahn dran. Und wenn du dann wissen willst, ne, was da drin ist, dann lässt du was raus. Und das ist dann da ja. was, du holst dann da was raus. So ist die Vorstellung. Das ist tatsächlich nicht so. Wissen hat tatsächlich in dem Sinne keinen Ort und hat eigentlich auch keine, existiert eigentlich auch gar nicht in diesem Sinne. Also im Sinne, das ist keine Wissen, wie soll man sagen, das ist nicht irgendwie, das ist nicht objekthaft, sondern ich würde sagen, es wird eigentlich durch aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen und Routinen und Verfahren wird das errechnet. Ich glaube, insbesondere dann, wenn man mal sich über die Zuverlässigkeit wundert. Man kann sich sehr ärgern über die Dummheiten, die eine Handwerkerfirma macht oder die Scharlatanerie oder Schaumschlägerei, was man dann schon mal von Unternehmensberatern, kann man sich sehr drüber aufregen. Aber interessante Frage, wir wollen ja mal fragen, wie kann das eigentlich sein, dass das zuverlässig, wenn es funktioniert? Ich hatte hier, um den einfachen Fall zu erklären, wir hatten hier mal einen kleinen Wasserschaden es kam unten aus der Decke, also von der Decke kam unten, hatten wir auf einmal einen Pilz an der Decke. Und da wussten wir, du, das kann von oben kommen, oben drüber war ein Badezimmer, oben war alles trocken. Ja, da habe ich weiter so. Und dann hatten wir einen Tipp gekriegt von einem Handwerker, der hat gesagt, wende dich an die Versicherung. Und dann habe ich bei der Versicherung angerufen, da hat die gesagt, kein Problem, wir schicken eine Lokalisierung des Lecks.
Ne? Lecksuche, ja.
Genau, die Lecksuche. Und dann prompt kam der und es hieß, ich weiß noch, dass ich mit dem Mann da am Telefon, mit dem Schadensregulierer gesprochen hatte, sagt, die finden das. wo ich, naja, skeptisch war, wie sollen die das hier finden? Und dann kam der an mit so einem Gerät, mit so einem Schlauch, weißt du, mit so einer Kamera. Ne? Dann hatten wir so einen Revisionsschacht an der Badewanne hatten wir gehabt und dann zack, zack, zack. Und das hat nur wenige Minuten gedauert, vielleicht nur 10 Minuten, vielleicht nicht einmal. Ich habe das Leck. Ne? Tatsächlich in der Wand drin, da hatte er das Leck gefunden mit seinem Know-how. Und ich fragte ihn dann auch, ne? Ist das sicher? Und da guckte der mich so an und sagte, ja. Und er sagte nur ja. So, ja, verlässlich. Wie kann das sein, dass das so verlässlich funktioniert? Das war auch so. Er sagte ja. Und dann hatte er das. Dann wurde dann notdürftig geflickt. Und tatsächlich, kein Wasser war, das Leck war beseitigt. Also wie kann das sein, dass das so genau funktioniert? Klar, man könnte sagen, die Leute verstehen. Unsere normale Ausrede für so etwas ist, die Leute verstehen ihren Job. Sicher. Sicher. Aber das ist eine schlechte Erklärung. Ich nehme an, die Zuverlässigkeit ergibt sich durch Routinen, also die auch
dann da sind. Ja, genau. Ja, dass man einfach. Also ich habe zum Beispiel ganz ähnlich gelagerter Fall, Wasserschaden tritt auf. Wir hatten auch keinen Schimmelpilz, sondern es ist tatsächlich nass geworden. Und ich scheine auf eine weniger routinierte Handwerkertruppe getroffen zu sein. Die haben mehrfach die Wand durchlöchert. Nur mal habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. die wollten dann ins Schlafzimmer und wollen dann, nee, jetzt müssen wir von der Seite in die Wand, ist ja auf gar keinen Fall. die kamen dann später wieder und tatsächlich mussten wir die dann öffnen. Aber ich hatte dann genug, die haben schon das Bad zerstört, da wollten sie noch mein Schlafzimmer zerstören. Und aber es ist die Wiederholung. Also ich denke schon, dass man es häufig genug gemacht haben hat. Aber was ist denn das dann? Also was hat man dann wiederholt? Also was ist denn die Unterscheidung, die getroffen wird, wenn es denn das ist, worauf wir abziehen? Und dann wiederum, wo ist die? Ne? Also ich kann ja von derselben Firma anrufen, da kommen zwei andere, oder es kommt einer von den beiden, die schon mal da waren, dann kann ich davon ausgehen, ja, okay, in dem ist das Wissen jetzt und der bringt es dem anderen bei. Ne? Also der hat das Ganze jetzt schon mal gemacht. Keine Ahnung, angenommen, ich hätte jetzt wieder Wasserschaden, nächste Wand. Und es wären zwei neue, wäre ich skeptisch. Wäre einer von den beiden dabei, ne, waren zu zweit, wäre einer von den beiden dabei, die es dann am Ende gefunden haben, wäre ich nicht skeptisch, weil der hat es ja schon mal gefunden. Also ist dann schon irgendwo gespeichert, aber das in irgendeiner Form in diesem Mensch. Aber nur weil zwei neue kommen, heißt nicht, dass die es nicht auch können.
Ne? Ja.
Also wo ist das Wissen? Keine Ahnung, ja, ist, also in dem Buch
das, ist das okay, ich glaube, das Wissen ereignet sich im Vollzug. Also das ist operativ, also im Vollzug der Routinen. Im Vollzug der Abläufe ermitteln sich sozial Differenzen zwischen bekannt und unbekannt, gewohnt und ungewohnt, Differenzen zwischen üblich und nicht üblich, Differenzen zwischen gewollt und nicht gewollt, verstanden und nicht verstanden. Aus diesen Differenzen ermittelt sich das Weitermachen, also der nächste Handgriff, der nächste Schritt. Und dann werden diese Unterscheidungen werden dann angewendet. Ne? Bekannt, nicht bekannt, was hatte ich gesagt? Gewohnt, nicht gewohnt, machbar, nicht machbar, geht, geht nicht. Ja. Und das sind ja dann verschiedene Routinen, die aufeinandertreffen, nicht wahr? Ich hatte beispielsweise mal vor ein paar Jahren, das war witzig, da habe ich mich jetzt dran erinnert, da kam hier mal ein Hausierer an die Tür, die gibt's inzwischen gar nicht mehr, vor ein paar Jahren gab es die hier auf dem Dorf, doch da kam irgendwann mal einer, der bot an, Messer zu schleifen. Und das ist tatsächlich ein schwieriger Fall, Messer zu schleifen. Ich habe jetzt das Problem wieder. Also wenn der Schliff raus ist aus dem Messer, dann ist das echt schwer. Das muss man wirklich können. Also das kann man natürlich recht gut lernen, wenn man das macht. Klar, wenn man das so paar Mal die Woche macht, dann kannst du das in Messerschleife, aber wenn du das nur einmal im Jahr machst oder so, dann kannst du das zwar einmal, aber du musst es dir nach dem nächsten Jahr wieder zeigen lassen, weil du es einfach nur einmal gemacht hast, ne? Und wenn du das, ne, wenn das zu lange her ist, dann weißt du nicht mehr, wie es geht. Also tatsächlich, du kannst zwar an so einem Schleifstein das dann nachschlärfen, aber so einen richtigen Schliff da rein, das musst du geübt haben. Da kam mal so einer, und der sagte, er würde besser schleifen. Ich habe dem dann tatsächlich ein paar Messer gegeben, 3 Messer. Und dann weiß ich noch, dass der mir dann die Messer zurückbracht. Das war gar nicht viel, war, weiß ich nicht. Der wollte dann 15 Euro haben für 4 Messer oder 3 Messer oder irgend sowas. Und dann auf einmal fragte er mich noch, das war das Überraschende, so, ob ich noch Liter Benzin hätte. Ich sag, Liter Benzin? Also ich hatte dem Geld gegeben, also ich glaube, ich hatte ihm sogar Trinkgeld gegeben, weil das auch sehr gut war. Oder ob ich 1 Liter Benzin hätte? Ich sag, nö. Ich sag, wozu brauchen Sie 1 Liter Benzin? Ja, sie hätten keins mehr. Also das war wirklich ein fahrender Hausierer, der mit seinem Sohn unterwegs war, tatsächlich. Und die hatten bis zur nächsten Tankstelle, hatten die keinen. Er hat die wohl nicht mehr genügend Benzin. Ich konnte ihm zwar Geld geben, Geld hat er natürlich auch angenommen, aber alleine damit konnte er nichts anfangen. Er hatte nicht, warum auch, ich hatte auch den Eindruck, der sprach nicht sehr gut Deutsch. Messerschleifen konnte er ziemlich gut, das war kein Problem. Aber er hatte sich wohl mit seiner Tankuhr vertan. Tut mir leid, 1 Liter Benzin habe ich nicht.
Das ist leider auch kein sehr zuverlässiges Instrument, so eine Tankuhr.
Ja, und da auf einmal diese kleine Störung, über so eine kleine Störung merkt man dann auf einmal, ne, was Professionalität beziehungsweise Mangel an Professionalität ist. Also genau den einen Fall, der ihm dann ermöglichte, also das nächste Haus aufzusuchen, seine Dienste anzubieten, ging jetzt auf einmal nicht oder nicht mehr so einfach, weil ihm sozusagen jetzt der Sprit bis zur nächsten Tankstelle fehlt. Geld hatte er. Ja, und da merkt man auf einmal, ne? Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn so, sagen wir, so etwas kann vielleicht nochmal als unter Versehen subsumiert werden, unter mangelhafte Aufmerksamkeit oder so etwas. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass sich so etwas aneinander reiht. Ja. Also sprich, wo eine Stümperei auf die nächste folgt. Ich gucke gerade jetzt, wo ich noch mein Lazarett habe, gucke ich The Walking Dead. Kennst du diese Serie?
Ich gucke keine Serien. Nee.
Also das ist wirklich crazy. Ich gucke die wirklich also mit Kopfschütteln und mit Gelächter. Und das ist so eine Horrorserie, da wird erzählt, wie die Menschen in Amerika sich vor der Zombie-Apokalypse schützen wollen, weil sie ständig von Zombies angegriffen werden. Also das sind diese Untoten, ne? Und ja, sie versuchen ständig, diese Zombies abzuwehren. Und alles, was sie tun, ist eigentlich nichts anderes als Stümperei. Also jeder Versuch führt immer dazu, dass es einerseits klappt, diese Zombies abzuwehren, aber andererseits kommt wieder irgendein Trottel und macht immer irgendwas Blödes. Und das nimmt dann natürlich der Erzähler zum Anlass, sozusagen immer so diese Horroreffekte aneinander zu reihen. Aber da wird eigentlich erzählt, eine Stümperei nach der anderen. Sie versuchen dann alles Mögliche zu organisieren, ja, mit Lebensrettung, Erste Hilfe, alles Mögliche. Alles soll organisiert werden und irgendein Stümper kommt und sagt, ich kann das jetzt alles alleine. Das ist ein ganz typisches Muster in dieser Serie. Einer sagt, nein, ich schaffe das alleine. Und dann geht natürlich wieder irgendwas schief und
gerettet werden muss dann wahrscheinlich.
Und jede Hilfemaßnahme, die sie machen, und ist immer gleich eine Mutprobe und immer geht auf Kampf um Leben und Tod. Und du merkst eigentlich, dass sie sich alle gegenseitig, weil Amerikaner haben alle Waffen, dadurch, dass sie sich alle gegenseitig mit dem Leben bedrohen, betreiben sie nur eine Stümperei nach der anderen. Also die kriegen teilweise die einfachsten Sachen nicht geregelt. Aber genau so kommen sie dann zurecht. Das heißt, so retten die sich dann über die, so wird das eben erzählt, so retten die sich über die Zeit. Aber ja, wo ist das Wissen? Also das Wissen, würde ich sagen, errechnet sich operativ durch aufeinander abgestimmte, koordinierte Routinen. Und diese Differenzen wiederum, in jeder Organisation hast du eben immer auch die Reflexionsinstanzen eingebaut, die genau das Ermitteln der Differenzen selbst wiederum in Routinen überführen. Ne? Das nennt man dann Supervision beispielsweise in der Therapie, in therapeutischen Einrichtungen, Supervision. Wo gibt's sowas noch? Aber das gibt's, glaube ich, auch in Bürokratien, oder?
Tja, also du sprichst jetzt an auf so eine Qualitätssicherungsinstanz oder was meinst du?
Ja,
jetzt?
Genau. Also ich kenne das als Supervision. Also man redet über das, worüber geredet wurde. Supervision. Ja. Genau. Man hat immer in jeder Organisation immer auch eine Art von Reflexionskontrolle eingebaut. Was gibt's denn alles? Qualitätskontrollen.
Ja, genau.
So, was gibt's denn da noch alles so? Ich weiß es nicht, wie sieht das bei euch in der Firma aus? Also wie wird eigentlich herausgefunden, ob etwas erfolgreich war oder nicht?
Ja, das ist kein so gutes Kapitel. Ich frage mich, nicht wie wir es machen, sondern wie wär's denn sinnvoll? Also wie kann ich es möglichst zielgerichtet tun? Und ich glaube, dass alles, was wir gerade gesagt haben, immer das Erleben her voraussetzt. Ne? Also es ist ja nur möglich, einen Leck zu finden, wenn ich in die Situation komme, Lecks suchen zu müssen. Dass man da tatsächlich, also wenn ich jetzt bei dieser Lecksuche mit bleibe, dann muss ich ja wirklich in der Situation sein, das tun zu müssen. Also eigentlich müsste ich wenn ich das Wissen transportieren wollen würde, müsste ich ja eine Möglichkeit schaffen, zu reproduzieren, wie man selbst in die Lage kam, es rausgefunden zu haben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich kann dir nicht erzählen, wie du ein Messer zu schleifen hast oder ein Leck zu suchen hast. Ich kann dir nur ein Messer an die Hand drücken, was möglichst stumpf ist und das bestmögliche Werkzeug, was ich identifiziert habe. Ja. Und dann musst du quasi diese Tätigkeit selber ausführen, ne? Dieses Muskelgedächtnis
vormachen, nachmachen.
Aus. Genau. Es kommt einfach immer runter auf dieses Vormachen, Nachmachen. Aber die Art und Weise, wie es meistens getan wird, hier, ich mache mal einen Vortrag. Möglichst viele Leute werden eingeschläfert und dann gehen alle nach Hause und keiner hat irgendwas gelernt. Aber ja. Das ist halt die Art und Weise, wie es praktiziert wird. Und alle wissen eigentlich, dass das so nichts bringt. Ja, aber es ist blind. Die Frage, ja genau, die Frage ist, also eigentlich passiert meiner Meinung nach Folgendes: Ich halte dir einen Vortrag, du hast gesagt, oh, das war alles super spannend, hast aber eigentlich genau nichts verstanden. Du kannst immer noch kein Messer schleifen. Jetzt gehe ich hin und sage so, pass auf, der hat den Vortrag gehört, jetzt gebe ich ihm das Messer. Und erst dann kommst du in die Gelegenheit, das Wissen tatsächlich dir anzueignen. Ne? Also so sinnvoll ist es wahrscheinlich gar nicht, vorneweg irgendwas besprochen zu haben, sondern man hätte es wahrscheinlich in den meisten Fällen abkürzen können und sagen so, pass mal auf, hier ist es schon fürs Messer.
Ja.
Viel Erfolg.
Genau, und so ist es so
gut.
Wenn man mal drüber nachdenkt, das ist gar nicht abwegig. Also ich würde etwas abstrakter formuliert, würde ich sagen, wenn Wissensvermittlung sich auf Schrift stützt und auf Literatur, also wenn Wissensvermittlung Schrift und Literatur gestützt funktionieren soll, dann verschlechtert sich zusehends die Integrität dessen, was da gewusst wird. Also genau. Oder einfach ausgedrückt, der Verzicht auf Schrift und Wissen macht Routinen sehr viel schneller begreifbar und verlässlicher. Also ich würde es durchaus, also man muss sich ja nun vorstellen, dass die Steinzeitmenschen ja nun nicht, sie sind ja nicht in die Bibliothek gelaufen, um herauszufinden, wie man einen Faustkeil herstellt. Und die wären auch nie auf die Idee gekommen, erstmal Formulare auszufüllen, bevor man einen herstellt, sondern sie haben sich hingesetzt und den geschlagen. Und da gab es auch so etwas wie Arbeitsteilung, nur ganz schwach. Also so etwas wie, und es war wahrscheinlich auch wenig geknüpft an Lebensalter und so etwas. Sobald man es tun konnte, haben sie es getan. Und dann galt Vormachen, Nachmachen. Und das funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Also ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich damit jetzt nicht so im Einzelnen aus wie Archäologen, dass genau zeitlich ordnen, aber ich glaube, dass die Veränderungen, also in der Steinbearbeitung, also sowohl in der Wahl des Steinmaterials als auch die Veränderungen, dass das über Zehntausende von Jahren geht. Also sprich, wenn die also sozusagen so eine Art Schlagtechnik erfunden haben, dann haben die das 10.000, 20.000, 30.000 Jahre lang behalten. Und erst dann haben sie irgendwas geändert oder irgendwann. Ne? Also das waren lange Zeiträume.
Und auch das haben sie nicht absichtlich geändert, sondern der Stein war alle oder irgendwas anders hat sich.
Was auch immer, aber jedenfalls sind die Zeiträume sehr lang. Ja, also sprich, die haben also eine Bearbeitungstechnik, wurde über 10.000, 20.000 Jahre lang nicht geändert oder so. Und das ist ja nun, wenn du dir was darüber nachdenkst, das sind schon, ne? Und dann fragt man sich ja, warum eigentlich? Und ich nehme an, weil sozusagen die Prägung auch der Wahrnehmung, die Motorik, so genau ist. Dazu zählt ja auch die Wissen um Fundstellen, geografische Kette zählen dann ja irgendwann dazu. Ne? Das ist so genau, das ist so präzise, das funktioniert so gut, dass es fast unmöglich ist, das zu ändern. Das würde ich dann auch für andere Dinge gelten, vermuten, also nicht nur für die Steinbearbeitung, natürlich überhaupt für andere Dinge wie auch das Herstellen von Werkzeugen beziehungsweise das Herstellen von Waffen und auch die Durchführung von Jagd und so etwas, dass das so präzise, so genau funktioniert, dass etwa die Aborigines in Australien vielleicht seitdem sie da eingewandert sind, ihre Lebensweise prinzipiell nie umgestellt haben. Ja, also dass man sich vorstellen kann, dass sie da 100.000 Jahre lang im Prinzip ihre Lebensweise, dass sie nicht geändert haben und dass das erst passierte, nachdem die Europäer da aufgekreuzt sind. Das sind schon Phänomene, ne?
Ich will nochmal zu dieser Wissensvermittlung hin zurück. Ne? Ich weiß nicht, das ist von dir auf jeden Fall diese Idee dieser Seduktion, was ich sehr, sehr interessant finde. Und das Gegenteil, was wird da gerade gemacht? Also wenn ich mir jetzt so eine Standard PowerPoint-Präsentation angucke, ich möchte jemand was beibringen. Ne? Was passiert zuerst? Da sagt dir erstmal jemand eine Gliederung. Ich möchte das und das und das und das mit dir besprechen. Das hast du vergessen, wenn die nächste Folie da ist. Keiner kann dir diese blöde Gliederungsfolge, das ist das überflüssigste Oberquatsch, den es gibt. Was passiert danach? Es wird definiert. Ich würde sagen, so was man auf Parameter 1, Parameter 2, Parameter 3. Nächste Folge, ich habe alle Parameter vergessen. Es gibt gar keinen Grund, also gar keine Möglichkeit, mir das zu merken. Also, und das ist das Gegenteil von Seduktion. Wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe einfach rein und erzähle einfach nur, was passiert ist, wie es mir dargestellt hat, und dann komme ich am Ende auf die Definition, ne, vielleicht, oder erarbeite die sogar, und komme am Ende auf die Gliederung, wir haben gesprochen über, ich sage nochmal was, ich würde die ganze Nummer umdrehen. Also es ist eigentlich super unfruchtbar, es auf diese Art und Weise zu machen. Und das ist eigentlich sind Definitionen sogar übergriffig. Weil ich ja davon ausgehe, dass du all diese extrem voraussetzungsreiche Vorgeschichte mit meiner Definition übermittelt bekommen hättest. Das ist ja nicht so. Ich habe diesen Stein identifiziert, ich habe das Werkzeug, mit dem ich auf den Stein draufhaue, identifiziert, aus Gründen, da sind 10 Steine durchgefallen, ne? Oder ich halt aber auch mal einen Knochen probiert oder mal ein Stück Holz. Das ist alles durchgefallen. Ne? Indem ich sage, das ist dein Bearbeitungsstein und das ist dein Werkstück, das ist dein Werkzeug, so, und los geht's, alles geklärt, nee, ist es halt nicht. Du hast halt in der Entstehung ausgemacht, so, der ist hart und der ist spröde und der ist so eher duktil, also eher so weich, ne? Und das ist ja alles drin, also in dieser Definition, aber nicht erschließbar für die Person, der man es hin übertragen will. Also ich weiß ganz, ganz gut eigentlich, wie es nicht funktioniert, aber wie man es denn anders macht oder wie denn funktionieren wahrscheinlicher würde, ist mir noch nicht so ganz klar.
Aber ich vermute zunächst bei der Beobachtung, von der du sprichst, also Dave, genau so. Warum macht man das eigentlich so? Naja, so kann man eben die Zeit so kriegt man die Zeit rum. Du sollst.
Es ist abrechenbar. Ne? Ja, genau. Man kann halt sagen, Informationshäppchen, abhaken.
Auf diese Weise ist es durch das Formular behandelbar. Genau. Deshalb finden genau diese Nichtsagenden und diese nervtötenden und einschläfernden Meetings statt. Interessanterweise, und das muss man ja nun auch hinzufügen, auch dann, wenn die Beteiligten, nicht nur jeder Einzelne es weiß, dass das Quatsch ist, sondern auch wenn sie es voneinander wissen. Und trotzdem kann man das nicht ändern. Ja, eben, weil man erstmal sozusagen einen Erfolg, weil du ja, das ist ja genau diese Schwierigkeit, die sich alle, insbesondere solche betriebswirtschaftlichen Organisationen aussetzen. Du musst ja immer schon den garantierten Erfolg an den Anfang stellen. Also du kannst ja, also das Scheitern ist ja eigentlich unerwünscht, sondern es soll ja immer eigentlich alles gleich klappen. Es soll ja eigentlich, du kannst ja nicht sagen, ich probiere mal irgendwas aus und wenn es nicht klappt, auch egal, das kannst du nur dann machen, wenn es eigentlich um nichts geht. Aber es geht ja bei der betriebswirtschaftlichen Organisation immer um ganz strenge Vorgaben. Der Erfolg ist Kundschaft, der Erfolg ist Umsatz, der Erfolg ist oder Minimierung von Kosten, der Erfolg ist also am Ende, ne? Du kannst nicht sagen, es ist sozusagen Kopflosigkeit verboten. Ne? Kopflosigkeit ist verboten, sondern es gibt immer die ganz strenge Vorgabe. Und da nun alle innerhalb der Organisation mit solchen Vorgaben einverstanden sind, es soll erfolgreich sein, ne? Fängst du automatisch an, sozusagen dein Verhalten daraufhin anzupassen, dass du nämlich so anfängst zu sprechen, dass du ab der ersten Sekunde, ab der ersten Minute deines Vortrags alles, was du tust, nämlich erfolgreich sein wird. Du wirst nämlich erfolgreich deinen Vortrag abspulen. Dann ist es erfolgreich. Und du kannst hinterher sagen, ich habe definiert, ich habe erklärt, ich habe zusammengefasst und das war's. Und dann sitzen alle da und schütteln mit dem Kopf und sagen, naja, aber es war erfolgreich.
Der Vorwurf kann, also ich kann den Vorwurf zurückweisen, ne? Irgendwie nicht so
schlecht
für was gearbeitet haben, sondern ich kann halt die Schuld zuweisen auf die Teilnehmenden, die halt so dumm waren, es zu verstehen oder was weiß ich, ne? Oder irgendwelche anderen,
die so dumm waren,
Intelligenten machen, dass ich jetzt nicht bin.
Ja. Ja, genau. Also man rechtfertigt sich eigentlich dafür, dass man etwas getan hat. Und das klappt dann eben sehr gut. Genau. Und wenn du aber umgekehrt, wenn du sozusagen mit der Verwunderung anfangen würdest und wenn du sozusagen die Neugierde einbauen würdest und wenn du hinterher erst sagst, worüber du, wenn du erst am Schluss sagen könntest oder würdest, erst am Schluss würdest du sagen, worüber du in der letzten Stunde oder halben Stunde geredet hast, dann kann es schon sein, dass Leute nicht einschlafen, aber dann stellen sich hinterher ganz viele Fragen. Und das ist nämlich der Unterschied, glaube ich. Würdest du sozusagen, ich hatte an der Universität einen Professor, der hat das so gemacht, der hat Vorlesungen so gebaut, dass der am Anfang irgendwie immer irgend so einen irren Mist erzählte, also immer so ein bisschen, so eine Mischung aus irre, durcheinander und so ein bisschen, wo man nicht wusste, ist es jetzt Quatsch oder nicht. Und dann sagte er, aber ich erkläre Ihnen jetzt, was ich damit sagen will. Und das sagte er im Laufe einer halben Stunde ungefähr 3-4 Mal. Aber ich werde Ihnen jetzt erklären, was ich damit... Und am Schluss, nach 90 Minuten, kam er meistens auch dazu, das dann zu sagen, was er damit sagen wollte. Und das hat dann nicht etwa dazu geführt, dass man jetzt ganz viel begriffen hatte, sondern im Gegenteil, das hatte dazu geführt, dass man erstmal ganz viel nicht begriffen hatte, aber jetzt auf einmal motiviert war, Fragen zu stellen. Und das war auch diese Didaktik von dem, denn das war eigentlich nur der Sinn dieser Art der dieses Vorlesung hat. Das Sinn war nicht, ich sag dir jetzt mal, was du wissen sollst, sondern es reicht völlig, wenn du erstmal Grund hast, dir Fragen zu stellen.
Ne? Also das Wissen, also vielleicht ist so die Identifikation der Fall. Vielleicht ist ja nicht das Wissen, die Strategie damit umzugehen, was auch immer die Aufgabenstellung ist, sondern die Aufgabenstellung zu verstehen. Ne? Und dann ja. Quasi vorzumachen, wie man es dann lösen könnte. Aber das Wissen liegt eigentlich darin, die Ursache zu verstehen und nicht die Ursache zu beheben, vielleicht, keine Ahnung.
Also ich glaube, diese Art des Vortragens, wie du davon sprichst, das entspricht der Aufforderung, du darfst keine Verwirrung stiften. Es muss immer alles klar sein, was du sagst.
Ganz genau, ja. Wir wollen Ordnung, ja.
Genau. Ne? Und dann passiert genau der Effekt, ne? Es ist nämlich alles dann auch hochgeordnet und die Leute schlafen ein. Ganz genau. Ne, was schwer ist einzuführen, und das ist gerade in betriebswirtschaftlichen Organisationen und Bürokratien überhaupt, ist das extrem schwer zu sagen, dass die Verwirrung ja gar kein Produktionshindernis ist, gar kein Hindernis für Produktivität ist, sondern eigentlich ist die Verwirrung, eigentlich ist es genau umgekehrt. Ja? Die Verwirrung befruchtet eigentlich erst das Geschehen, aber warum ist das so schwer einzuführen? Weil ja immer alles auch getaktet ist. Irgendwann fängt die Arbeit an und irgendwann ist, also morgens fängt sie zum bestimmten Uhrzeit an und ab einer bestimmten Uhrzeit ist sie zu Ende. Dann ist Mittagspause, dann passiert dies, dann passiert das, dann hast du dies, dann hast du das. Es ist hier alles durchgetaktet. Und in solchen vollständig getakteten Arbeitsabläufen, da gilt das Vorurteil, dass Verwirrung stören würde. Weshalb dann andersherum sie, wenn eben in diesen getakteten Arbeitsabläufen hinterher alles durcheinander ist, dann wundert man sich eben nicht darüber, sondern sucht dann eben so nur nach dem Versager, nach dem Schuldigen, nach wer denn da was richtig und was falsch gemacht hat. Und so rettet man sich dann
über die Schuld und Verantwortung.
Ja, daran kannst du sehen, nicht wahr? Das sind also deshalb müssen sich Organisationen immer selbst das Lernen immer aufzwingen. Also sie können sozusagen nicht selbst, also sie können lernen, aber eigentlich müssen die sich sozusagen durch kontrollierte Selbstblockade müssen die sich immer das Lernen aufzwingen lassen, mehr oder weniger. Nämlich erst dann, wenn es nicht mehr anders geht.
Also eigentlich wäre das das Wundern zu lernen, oder? Also diese ja, also was? Ja.
Ich nehme an,
zu machen. Ich bin da jetzt. Aber vielleicht ist ja jetzt. Habe ich noch mehr Fragezeichen als zuvor, weil ich weiß jetzt weder, wo es gespeichert ist. Das haben wir nämlich nicht geklärt.
Es ist eben irgendwo gespeichert.
Aber ich muss jetzt
speichern. Das ist sozusagen echt operativ errechnet. Also ich würde sagen, Organisationen errechnen operativ aus koordinierten Routinen Differenzen und ordnen diese Differenzen wieder. Das wird tatsächlich errechnet, wie ich vermuten möchte. Und die Wissensprodukte, sagen wir, die wiederum sind eben selbst auch nur dann eine Bedingung fürs Weitermachen. Wissen, Daten kannst du nicht einfach sammeln, wenn nicht Wissen vorausgeht. Wissen kannst du nicht einfach haben, wenn man das so nennen möchte, wenn nicht Information vorausgeht, und zu Information kommst du nicht, wenn du nicht Daten hast. Das hat sich schon in einem Kreis, ist das schon aufeinander bezogen, das will ich schon so sehen.
Und ich kann es auch nur machen, wenn ich auf, also ne, ich kann nur Daten auswerten, wenn ich auf eine Erwartungshaltung treffe, die darauf ausgerichtet ist, dass sie jetzt ausgewertete Daten bekommen.
Ja, genau, eine Struktur.
Ich kann nicht einfach jetzt zu meinem Nachbarn gehen und sagen, pass mal auf, ich habe hier ein paar Daten für dich ausgewertet, das will der gar nicht wissen.
Genau.
Vielleicht wäre gar nicht darauf vorbereitet.
Genau, Struktur, das ist immer dann also, Erwartung.
Es braucht diese Gegenfälle auch noch mit, die sagt so, erwarte das nämlich von dir.
Das ist dann Struktur, genau, das würde ich sagen. Genau, dieser Bedingungszusammenhang, der ist strukturbildend, ganz genau. Organisationsstruktur, ne? Und das hängt dann ja auch wieder an Routinen, ist mit Routinen verbunden. Ne? Routinen heißt dann ja auch immer nicht nur, was du tust, ist schon geklärt, sondern auch, wer es tun könnte oder sollte oder getan hat. Wer kann es und wer konnte es? Wer konnte es gewesen sein, wenn du es nicht weißt? Oder wer wäre zuständig gewesen? Und dann kommt ja immer dann die Überraschung hinzu, wenn du herausfindest, es ist was anderes passiert oder so. Also etwas Unvorhergesehenes. Jemand hat es gemacht, der nicht dafür zuständig war. Oder dass du das konntest, wusste ich gar nicht. Oder so etwas. Aber das ist auch...
Das ist auch mal diese Verhinderung, die in den Organisationen stattfindet. Ne? Du hast ja immer so Organigramme. Ne? Das gibt's, kennst du bestimmt auch, dass du da so Baumstrukturen ausbildest und welche Ebene spricht mit wem. Aber der Punkt ist, eigentlich siehst du in diesem Diagramm nur, mit wem du nicht sprechen sollst. Ne? Du stehst ja irgendwie alles aus. Ne? Das ist ja wenn du nur diese Pfeile entlang gehst, ne? Wie diese Organigramme halt bilden, dann siehst du eigentlich, dass du mit den meisten überhaupt nichts zu tun hast, sondern das ist ein Ausschlussverfahren ist so. Mit denen hast du allen nichts zu tun. Dass das aber gar nicht so sinnvoll ist zu sagen so, weil diese verschlungenen Pfade ja gar nicht sichtbar werden, wie denn Wissen in der Organisation zutage getreten ist, und dann meistens rechnen wir es dann auf eine Person zu. Ne, sagen so, der Manager oder die Managerin oder was auch immer hat das irgendwie gewuppt, das Projekt, dass dann irgendwie ganz, ganz viele Menschen daran beteiligt waren und das überhaupt nicht nachvollziehbar sichtbar zu machen ist. Das wird dann irgendwie an eine oder wenige Personenkreise geheftet und sagt so, hier, da hat der Erfolg stattgefunden und alle waren halt irgendwie anwesend, aber das tut irgendwie nichts zur Sache. Und das ist so eine Fehlannahme. Aber wie kommt man da raus? Also das ist mal wieder bei diesem ganzen Gedanken so, das Formular, es ist ja wieder das Formular, worüber wir gerade reden, ne? Also wie sieht nur so eine Wissensvermittlungspräsentation aus? Wie sieht eine Organigramm aus? Wie sieht ein Arbeitsalltag aus? Das sind ja alles in irgendeiner Form Formulare. Und die frieren ja ein, was an Wissen schon erreicht wurde, ohne zu wissen, wie es zustande gekommen ist. Ne? Also das Formular kann der ja nicht sagen, wie es zu diesem Formular kam. Genau. Aber in dem Moment der Formularerstellung war es wahrscheinlich sehr sinnvoll. So. Und jetzt geht aber die Zeit dahin, Voraussetzungen ändern sich und die Anpassung ist schwer möglich. Und je größer und komplexer die Organisationsstruktur wird, desto unwahrscheinlicher irgendeine Art Anpassung. Oder wenn dann halt extrem ruckartig, von wegen hier Führungswechsel, wir machen mal alles irgendwie neu, aber nie in irgendeiner Art von Evolution, wie man als Mensch das irgendwie selber wahrnimmt, ne? Das ist ja nicht heute unwissend und komplette Überforderung und morgen komme ich damit klar und habe da Strategien, damit umzugehen. Mhm. Das ist, sondern das ist ein fließender Prozess und das ist organisch, ne? Ich kann das nachvollziehen, ich sehe das in Organisationen nicht, ich kann das nicht, also jedenfalls in denen ich da war, und ich rede immer von Arbeitsorganisationen jetzt, ne, in der ich halt tätig war, in denen ich tätig war, habe ich sowas nie feststellen können, dass es so eine Genese gibt oder so eine Wertschätzung, so ein Aushalten wir wissen gerade nicht, wie es geht, trauen uns das trotzdem zu, aber das Das wäre doch da eigentlich der Ausweg, diese Verwirrung zu suchen und eigentlich daran ja auf dieses Wachsen, auf diese organische Veränderung vertrauen zu können. Aber das ist nicht rasterbar, nicht
formulierbar. Ja, ich glaube, die Zukunft wird, ich kann mir vorstellen, darüber habe ich schon ein paar Mal nachgedacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon mit Julia drüber gesprochen habe oder es war mal so, dass wir das weiß ich jetzt gar nicht, oder es war so, dass wir uns das vorgenommen hatten. Ich vermute jedenfalls, dass diese Probleme in nicht allzu ferner Zukunft, also sagen wir in den nächsten wenigen Jahrzehnten, ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten wenigen Jahrzehnten ein Phänomen zustande kommt, dass man so, also zumindest kann ich mir das vorstellen, dass ein überraschendes Phänomen, das man wahrscheinlich auch nicht so einfach erstmal wird erklären können. Ich kann mir vorstellen, dass die Probleme, Organisationsprobleme, die wir so haben, insbesondere auch betriebswirtschaftliche Organisationen, dass da anfangen wird, ansatzweise sehen wir das schon, dass so etwas wie Selbstbeauftragung zustande kommen wird. Also Selbstbeauftragung. Was wir schon kennen ist, also Selbstbeauftragung, normalerweise ist das Verfahren ja so, ein Unternehmen bietet, sagen wir mal, das Verfahren ist, irgendeiner entwickelt ein Patent für, weiß ich nicht, ein Ventil oder für einen Schraubverschluss oder für einen Einsatz in den Filter, bla bla bla, entwickelt ein Patent, weil er weiß, das wird gebraucht. Ein Ölfilter, ich hatte mich mal mit vor ein paar vielen Jahren mit einem unterhalten, der hat irgendeinen Ölfilter hat er erfunden, der dazu gesorgt hat, dass man das Öl wiederverwenden konnte im Auto. Egal, jedenfalls, er hat ein Patent und dann man nimmt einen Kredit auf, produziert das und dann bietet man es auf einem Markt an. Man spekuliert mit einer Nachfrage und wenn alles gut geht, gibt es die dann auch. Man hat gut getroffen und dann kommen die Kunden und für diese Kunden wird eben dann produziert und dann wird bezahlt. Also die Organisation bemüht sich um Aufträge. Tatsächlich aber ist ja schon, auch wenn man es theoretisch genauer fassen möchte, passiert ja eigentlich, dass sich eine jede Organisation selbst damit beauftragt, Aufträge zu suchen. Das ist ja eigentlich eine Selbstbeauftragung, indem man Aufträge sucht. Denn auch das Suchen von Aufträgen ist ja ein Auftrag. Und das geschieht ja eigentlich nur auf dem Wege der Selbstbeauftragung. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Ja,
gerechtfertigt wird das Ganze dann, also dass es ja eben um den Auftrag ginge. Also man würde es ja für einen Kunden, und das geht ja nur deshalb, weil man es dann hinter in der Buchhaltung hat und dann hat man die Umsätze und dann hat man die Umsatzrendite und dann sagt man, wenn die Kunden das haben wollen, sollen die sie kriegen und wir tun es für die Kunden. Tatsächlich aber beginnt die Organisation mit der Selbstbeauftragung. Würde ich vermuten. Wie gesagt, und der erste Auftrag, den sie erfüllt, ist eben der Auftrag, die Bewerbung um Aufträge. Und ich kann mir nun vorstellen, dass in nicht allzu ferner Zukunft genau dieses Prinzip der Selbstbeauftragung tatsächlich in den Unternehmen sozusagen, dass die Rechtfertigung wegfällt für Kunden, sondern dass tatsächlich irgendwann die Unternehmen sich selbst beauftragen, werden nicht nur, also nicht und nicht erstmal dann Kunden zu suchen, sondern eben tatsächlich Dinge zu produzieren, die erstmal, von denen niemand weiß, ob sie überhaupt irgendjemand braucht. Von denen nicht einmal so eine Art Marktforschung oder so etwas vorausgeht. Das kann ich mir dann vorstellen, wenn die Kosten immer weiter absinken, mit diesen 3D-Druckern, kann ich mir vorstellen, dass diese 3D-Drucker irgendwann auch sehr präzise funktionieren. Ich weiß es nicht, ich kenne mich ja jetzt nicht mit dem aktuellen Stand der Dinge aus. Ich weiß nur, dass vor ein paar Jahren hatte ich das mal gelesen, dass es also noch nicht möglich war, so Spiegelreflexkameras damit auszudrücken, also die Bauteile, ne? Und zwar deshalb nicht, weil die Verschlusszeiten so gering waren, also eine Tausendstel Sekunde oder so, dass man mit diesen 3D-Druckern die Präzision nicht hinkriegte. Also die auf Mikromillimeter genaue Präzision, damit so eine Spiegelreflexkamera reibungslos funktionierte oder Waffen oder so, dass das nicht so richtig klappte. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann geht mit diesen 3D-Druckern, dass die immer präziser werden und dass du dann auch Feinelektronik, Feinmechanik, irgendwann auch die Mikroelektronik, dass du das damit machen kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Produktionskosten immer geringer werden. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die suchen nicht zuerst Kunden, sondern die produzieren tatsächlich zuerst. Und die sozusagen, die ungefähr das tun, was Künstler tun. Seit dem 19. Jahrhundert vermehrt die dann eben die Künstler, also der Unterschied zwischen dem Künstler Und den vorausgegangenen Handwerkern war ja, dass die Handwerker, also die Rembrandt noch im 17. Jahrhundert, der war noch Werkstattmeister. Also sprich, der hat für Kunden Bilder gemalt, der hatte auch eine Manufaktur. Das war eine Bilderproduktionsmanufaktur. Der hat also für Auftraggeber hat er Bilder gemalt. Und dann auf einmal änderte sich das, dass jetzt die Künstler angefangen haben, eben nicht für einen Auftraggeber zu malen, sondern sie haben sich selbst beauftragt und haben erst danach den Abnehmer gesucht, und das war dann der Galerist. Das war also nicht etwa so ein Kunde, sondern dann ein Galerist. Und ich kann mir vorstellen... Immer
wieder bei dem Beispiel von der Schublade vom Anfang, ne? Dass du quasi dann jeder auswählt, aus die Unterscheidung selber trifft. Ne? Die Schublade ist gefüllt von ungewollten Industrieprodukten, und die Unterscheidung brauche ich nicht, musst du halt selber treffen. Aber ja. es wird nicht mit der Intention, deine Unterscheidung zu treffen, produziert, sondern da musst du selber mitspielen.
Ich kann mir vorstellen, dass sich das andeutet, wenn man diese ganze, ich bin mit diesen ganzen Dingen so im Einzelnen nicht vertraut, was diese ganzen Startups da angeht, aber da findet ja praktisch das statt. Da findet ja praktisch statt, dass massenweise werden irgendwelche Startups gegründet, die irgendwie hat man ja längst den Eindruck, dass sie eigentlich immer nur Dinge erfinden, die Leute entweder schon haben oder nicht brauchen. Dann produzieren sie irgendetwas, und meistens klappt das irgendwie nicht, aber das kann eben deshalb gehen, weil diese Risikokapitalgeber, weil die so viel Geld haben, dass denen das egal ist, wenn sie mal in einem Jahr oder zwei, in einem Jahr 1 oder 2 Millionen in den Sand setzen, weil sie sagen, egal, irgendwann ist mal was Passendes dabei. Aber immer wieder werden die jungen Leute mit 20, 25 Jahren in eine Mühle geschickt, sie sollen ja Dinge erfinden, die Leute nicht brauchen oder schon haben. Also, oder so Tricks, dass sie den Leuten die Dinge, die sie schon haben, noch ein zweites Mal verkaufen oder was auch immer es da gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann, dass das schon die Runde machen wird, dass das irgendwie nichts bringt und dass sie dann irgendwann daraus den Schluss ziehen, lass uns doch gleich selbst mit der Selbstbeauftragung anfangen. Die Frage ist, kann so etwas tatsächlich funktionieren? Und in meinem verwirrenden Kopf kann ich mir das vorstellen, so 100 Jahren oder so, dass wir eine Umstellung der Ökonomie haben, eben von der Fremdbeauftragung hin zu einem Verständnis dafür, dass ein Unternehmen nur dann überhaupt anlaufen kann, wenn es sich selbst beauftragt.
Das geht ja vor allem und der Maßgabe, dass wir es nicht nur mit physischen Gütern zu tun haben, die ich dir jetzt irgendwie verkaufen kann, die du in die Hand nehmen kannst, sondern halt im zunehmenden Maße mit virtuellen Güter, ne?
Ja, und die Dienstleistungen
quasi gar nicht, ja, genau. In irgendeiner Form.
Ja.
Dass und das ist halt was passiert. Es wird halt Code generiert und der wird halt genutzt oder halt nicht. Und wenn er nicht genutzt wird, dann ist auch egal. Und wenn er genutzt wird, dann hast du was davon oder wird weiterentwickelt und so. Ja, das kann ich. In der Hinsicht kann ich mir vorstellen, bei physischen Erzeugnissen dann nur bei Kleinkram. Aber sobald es einfach,
Oh, da bin ich nicht so sicher. Was heißt Kleinkram? Das ist es ja. Ich meine, guck mal, woraus besteht ein Computer? Ein Computer ist ein hochkomplexer Apparat, der als Kleinkram besteht. Also, die Teile sind alle sehr klein. Ja, hochleistungsfähig. Na gut, aber vielleicht sollten wir nochmal bei diesem Thema vielleicht nochmal beim nächsten Mal drüber sprechen, dann nochmal weitermachen. Also, Daten, Informationen, Wissen. Über dieses Bedingungsgefüge, nicht wahr? Wo ist das Wissen? Das war die Frage. Also ich würde sagen, es errechnet sich und wie? Und die Frage eben auch in der Forschung, in der Erkenntnis epistemologischen, erkenntnistheoretisch Spekulation eine Rolle spielt, ist wie geht der Prozess eigentlich der Wissensproduktion? Ne? Wie geht es und wo ist es?
Das heißt also, wir haben das Gleiche gemacht. Wir verweisen auf die nächste Sendung. Wir machen das einfach
noch normal. Aber dann können wir ja auch irgendwann mal über das sprechen, worüber wir hier sprechen. Also über unser Gespräch sprechen. Das ist ja auch dann die Frage, nicht wahr? Was soll das eigentlich? Also, dass wir dann auch mal anfangen, darüber nachzudenken. Was soll das eigentlich? Darüber reden. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Darüber spreche ich ja gerade mit dem Stefan Seidel. Ich weiß nicht, hast du die verfolgt, die Ribordo-Gespräche?
Das tue ich. Ich habe das letzte nur zur Hälfte gesehen, weiß gar nicht warum. Ich habe das nicht zu Ende angeschaut. Ja, aber diese Ribordo-Idee verstehe ich gut. Ihr bringt immer Linux als Beispiel. Ihr solltet mal euch Git. Kennst du GitHub?
Ich kenne das nur vom Namen her und ich weiß nicht, was das ist und warum es das gibt. und was das soll.
Ja, dann jetzt mache ich genau das nicht, das zu erklären, sondern ich vertraue auf die Seduktion, dass du dir das anschaust.
Ja, ich habe das, aber weißt du, ich muss immer so eine Frage am Anfang haben. Ich frage nicht warum, sondern was irgendwie muss ich neugierig werde ich immer dann, wenn ich aus irgendeinem bestimmten Grunde, den ich nicht genau kenne, irgendetwas nicht weiß.
Aber ich weiß nicht, ob ich diese Rivalität richtig verstanden habe, aber im Grunde genommen geht es darum, dass diese Linux-Idee, ne? Jemand kackt in die Ecke und jemand anders kann da was draus machen, kann aus diesem Dreck irgendwas Sinnvolles tun. Und die Idee war ja, dass es Linux ist. Das dann quasi weiterentwickelt wurde und die Leute haben das genommen und können alles damit machen, außer es für ihre eigene Arbeit ausgeben, ne? für ihr Eigentum ausgeben. Genau die Idee verfolgt eigentlich Git oder verfolgen halt sowas wie GitHub. Ne? Ich produziere Code, ich stelle ihn dort zur Verfügung und dann kann jemand herkommen, kann das halt kann mir Verbesserungen an diesem Code anbieten, ich kann ihn aufnehmen, kann das komplett in was anderes einverleiben und es geht nicht mehr darum, ein großes Ganzes zu erzeugen, sondern jeder macht irgendwas und kann es beliebig erweitern, zusammenfügen, auseinandernehmen. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Es ist beeindruckend, was da für eine Struktur geschaffen ist. Ich finde das ist sehr spannend.
Dann sollte ich mir das im Laufe der nächsten 14 Tage mal etwas näher anschauen. Aber ich selber bin ja kein Programmschreiber. Aber gut, ich gucke mal, ob ich irgendwie.
Grundsätzlich kannst du alles da veröffentlichen. Du kannst auch
veröffentlichen.
Das geht alles.
Ich guck mal bei YouTube, ob ich irgendwas finde, was die mal angucken. Okay, ich würde sagen, dann machen wir für heute erstmal Schluss. Wir haben eine Stunde voll. Ich merke auch, dass ich jetzt langsam schon ich werde erschöpft, so langsam. Dass wir uns für heute verabschieden und dass wir uns verabreden für in 14 Tagen und dann nochmal an der Stelle weitermachen.
Dann sage ich tschüss, gute Nacht,
guten Ausflug.